del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschön. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Herzwirbelwelle. Mein Name ist Thomas Reddick und heute wieder hier in der Sendung Radio Depressione. Und die Sendung zeichnen wir live on tape auf. Also es wird nichts geschnitten, nach wie vor. Das ging anders momentan nicht machbar. Ist momentan nicht anders machbar. Und bei mir heute in der Leitung ist der Herr Obendiek. Wunderschönen guten Tag oder guten Abend.
Ja, guten Abend.
Guten Abend,
Herr Obendiek. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Danke, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Und wir haben uns ja gar nicht vor allzu langer Zeit kennengelernt. In Halle an der Saale bei einer wundervollen Veranstaltung, wie ich finde. 30 Jahre Rückenwind e.V. Halle e.V. Und da waren wir beide mit der Frau Traber, der Psychiaterin aus Halle, und dem Moderator auf der Bühne und in einer Podiumsdiskussion. Und ich hatte ja vorher schon das Einladungsschreiben gesehen und gelesen und dann habe ich da gesehen, ihren Namen und was sie so alles machen und war da so komplett geflasht, muss ich sagen. Ja, also es ist ja wirklich sieben Dinge, die sie in ihrem Repertoire zumindest im psychischen Bereich haben. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Ich bin da wirklich nach wie vor von Ihrer Vita sehr fasziniert. Wie fanden Sie denn so die Veranstaltung? Ich meine, ich finde das Unternehmen, ja, ich kenne die seit ein paar Jahren. Da haben wir damals unsere Ex-In-Ausbildung gemacht bei Rückenwind e.V. Und ja. Sie haben ja mit denen zu tun.
Ja, ich fahre da regelmäßig hin. Ich könnte locker sagen, um mich mit den Kollegen zu unterhalten. Aber das ist, glaube ich, eine Untertreibung, weil ja. Den Auftrag, den ich da habe, ist, da Supervision zu machen.
Mhm. Was das ist, werden wir nachher noch erklären. Okay. Oder gehen wir noch näher drauf ein, was eine Supervision ist. Und daher haben Sie den Bezug zu Rückenwind e.V.
Genau, so haben wir uns kennengelernt.
Ja. Ja, und Sie dachten ja auch, dass wir uns kennen, weil Sie ja schon mal mit dem Thomas Reddick zu tun hatten. Aber der ist aus Magdeburg, genau. Ne?
Das ist anscheinend eine Verwechslung.
Ja, ich meine, so oft gibt es den Namen auch nicht. Aber ich glaube, der Schauspieler bei Lassie, der hieß, glaube ich, auch Thomas Reddick. Der eine. Richtig, ja, ja, der Junge. Ja, ja, das habe ich. spannend. Ja, also ich fand die Veranstaltung sehr gelungen. Sehr emotional. Auch so, wo die so die Briefe vorgelesen haben, die sie geschrieben haben für ihren Kollegen, wertschätzend. Also das fand ich wirklich. Also habe ich das erste Mal so erlebt.
Das war eine schöne Idee, das ja. zu wertschätzen, was die Kollegen alles gemacht haben. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, also ich habe mir so gedacht, also an dem Abend habe ich mir so gedacht, also wenn ich mal so ein ambulant betreutes Wohnen bräuchte, würde ich mich bei denen melden. Das hat mich überzeugt, muss ich sagen.
Ja, kann ich gut verstehen. Also es sind Menschen, die sehr wertschätzend miteinander umgehen, das, was man auch auf der Veranstaltung sehen konnte.
Mhm.
Und die eben entsprechend auch mit ihren Klienten umgehen.
Mhm.
Und das macht natürlich was in dem Erleben, was man so mit seinem Leben vorhat und was man sich vielleicht selber auch dann zutraut.
Ja, und das ist ja nicht.
Was auch mir besonders gefallen hat an der Veranstaltung war eben, dass das Publikum, ja, man müsste sagen, sehr gemischt war. Das hört sich jetzt nicht toll an, aber das meine ich so, weil da waren Fachleute, da waren Interessierte, da waren Klienten dort, Klientinnen dort, da waren Angehörige da, Fachleute aus verschiedenen Richtungen und im Grunde sind ja aus meiner Sicht Menschen, die dort die Leistung in Anspruch nehmen, im Grunde auch Fachleute, weil sie eben Erfahrungsexperten sind. Und die haben sich da auch rege beteiligt an der Diskussion. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, wir hatten hinterher nochmal das Gespräch. Der Herr Gebbert hatte mich nochmal angesprochen, wie ich die eine Äußerung da von der Frau Dr. Traber fand. Aber sie ist halt ein bisschen forsch. Und ich, als ich das aussprach und ich die Dame aber schon im Blick hatte, die da eine Frage hatte, da habe ich gedacht, oh Gottes Willen. Aber ich kenne Frau Traber sehr gut. Ich schätze ihre Art und Weise. Und sie hat gar nicht verstanden, warum das so forsch war, warum die Dame da so reagiert hat. Aber sie hat das ja gar nicht so gemeint. Sie ist ja da einfach wirklich so, und das ist ja, glaube ich, da hat sie ja, glaube ich, auch recht. Das erlebe ich ja auch. Und ich habe gerade gestern mit einer Freundin telefoniert, die ist gerade auf einer Reha, die sagt, Thomas, ich halte das hier nicht aus. Du kannst die Leute motivieren, aber sie fallen immer wieder zurück. Ja, also das ist...
Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, Herr Rettig, was die Kollegin dort geäußert hat. Ich kenne sie auch schon länger, ja. Und die wollte, glaube ich, was ausdrücken, hat aber in der Sprache das nicht so weit rüberbringen können. Und
ja,
das ist aus meiner Sicht ein gutes Beispiel dafür, dass Sprache eben ein Stück auch begrenzt ist einerseits und andererseits Sprache eine ganze Menge möglich macht.
Auf jeden Fall, klar.
Ja, und die Schwierigkeit ist ja, dass wir unsere Haltung, unsere Meinung, unser inneres Erleben irgendwie in Sprache formulieren wollen und dann dadurch was ausdrücken wollen und den anderen erreichen wollen damit. Ja, und ihnen gelingt es ja so besonders gut, andere Leute zu erreichen, andere Menschen zu erreichen und zu motivieren. Und die Kollegin wollte eben auf einen Punkt aufmerksam machen, der aber wiederum von der Gegenseite anders aufgegriffen wurde. Also das heißt, Kommunikation kann auch immer wieder schiefgehen.
Kann sie, wie gesagt, sie hat es ausgesprochen und ich denke, es war ein bisschen hart, wahrscheinlich für die Dame, aber ich glaube, es hat sich nachher ein ganzes Stück wieder beruhigt und wie gesagt, es ist ihre Art von der Kollegin und ja, ich denke mal, manchmal muss man das, glaube ich, auch sein. Also ich kenne das ja von mir auch. Ich habe ja auch einige Therapien hinter mir. Und manchmal braucht man das halt einfach so, dass man einfach sagt, jetzt mach doch mal was. Ja, und das kommt oftmals nicht gut an. Aber es war auch, ja, weil viele erleben das ja auch, wenn Angehörige die Krankheit nicht verstehen. Ja, und man sieht es ja auch nicht. Das ist ja auch immer so diese Schwierigkeit. Ja, und dann kommt ja oftmals, ist so, glaube ich, der muss bloß in den Wald gehen. Das ist natürlich schwierig, ne? Was aber Frau Traber damit sagen wollte, dass wir auch, sie hat ja auch gesagt, wir haben genügend oder gut ausreichend Therapeuten, Psychiater. Es ist halt einfach, die Menschen kommen mehr hin und ihre, sage ich mal, Wahrnehmung ist ja auch, was sie wahrscheinlich auch jeden Tag in ihrer Praxis hat, ist ja, dass jetzt Menschen kommen, die vielleicht einfach nur mal so, ach, wenigstens eine Depression oder so, das ist ja, kenne ich auch. Also ich kenne eine Tagesklinik, die hatten mal so ein Phänomen, da kamen nur Jugendliche. Und weil da irgendjemand gesagt hat, da musst du bloß da mal in eine Tagesklinik gehen, dann kriegst du da so eine Bescheinigung und dann musst du nicht mehr arbeiten. Ja, also das habe ich selbst auch schon erlebt, aber da sind die schnell dahinter gekommen, da in der Klinik, und dann hatten die schon, die haben dann schon Gegenfragen und so weiter, wo die schnell rausgefunden haben, ob da wirklich was dahinter liegt oder dahinter steckt oder eben nicht. Ja, und ich meine, der Druck wird ja auch nicht weniger, ja, in der Gesellschaft. Und das zieht sich ja wirklich durch vom Kindergarten, Schule, was ich, Ausbildung, Studium, es ist überall Druck. Und ich sag mal so, als junger Mensch, diesen Druck heutzutage mitzumachen, ich gehe ja mit einem Verrückter und in Schulen, ja, also das ist schon boah, harter Tobak, ja. Und
ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Die Welt wird immer komplexer. Und je komplexer die Welt wird, desto Mehr hat man das Bedürfnis natürlich nach Klarheit und nach Einfachheit am liebsten. Also am liebsten nur Entscheidungen mit Ja und Nein oder Eins und Zwei oder sowas, ja. Das ist ungefähr so, als wenn Sie in ein Restaurant gehen und auf der Karte stehen 500 Gerichte. Da hat man echt ein Problem, ja. Wie soll man sich da entscheiden? Man kann die ja gar nicht alle durchlesen, das ist der Tag vorbei. Ja, und wenn Sie in ein Restaurant gehen, wo es nur 5 Gerichte gibt, ist es viel einfacher zu lösen, ja.
Ja,
Und
also.
gerade jemand, der eine Depression hat, für den ist es nochmal besonders schwer,
Ja.
weil er natürlich an seinen eigenen Entscheidungen dann wiederum zweifelt. Ja, vielleicht hätte ich doch besser das andere und so.
Ja gut, aber wenn du das heutzutage noch so anwendest, dann wärst du ja gar nicht mehr fertig. Ja?
Genau.
Also finde ich, ja. Also ich sag mal so.
Da kommt man im Restaurant nicht mehr zum Essen, ja?
Ja, auch so, ich treffe mal, also ich treffe ja relativ schnell Entscheidungen, ja. Die sind nicht immer die richtigen, aber ich habe sie getroffen und sag mir, ja gut, dann muss ich jetzt mit den Konsequenzen leben, aber ich habe einfach mal eine Entscheidung getroffen, weil das Schlimme ist ja, wenn du zu lange davor sitzt, wird es auch nicht besser, weil es eben zu viel und zu komplex ist, ne?
Man könnte sogar sagen, also wenn du das nicht entscheidest, dann entscheidet es halt jemand anders.
Genau.
Ja, und ob
Ja.
man einem das dann gefällt, ist ja die große Frage, ja. Wahrscheinlich eher nicht. Das kann man
Definitiv
sich ja,
nicht.
wenn der Koch dann kommt und sagt, sie essen heute das und das, ich weiß nicht, ob man das gut findet im Restaurant, ja.
Ja gut, also ich habe mal einen Motivationstrainer gehört, der hat gesagt, kennen Sie diese Leute, mit denen gehen Sie ins Restaurant und der Kellner war schon das dritte Mal am Tisch und der andere weiß immer noch nicht, es wird ihm schon langsam peinlich, sagt er dann, sagt er, ja und so nach einer halben Stunde sagt er dann, bestellt er dann doch Spaghetti Bolognese. Ne? Sagt
Ach,
er,
Kinder.
ja und er sagt dann eben noch, er entscheidet innerhalb von 30 Sekunden. In der Speisekarte. Sagt er, gut, das ist nicht immer, schmeckt nicht immer, aber ich habe eine Entscheidung getroffen. So trainieren Sie den Entscheidungsmuskel. Ja?
Das, was wir beide gerade jetzt hier machen, wir versuchen ja auch etwas in ein Bild zu bringen, also ein Beispiel zu machen, wie zum Beispiel, man sitzt im Restaurant oder so. Man könnte ja auch sagen, die Alternative ist, man geht nach Hause und kocht selber, ja.
Ja.
Das könnten wir ja auch noch, so könnten wir das Bild auch noch erweitern. Und wir machen ja dieses, konstruieren dieses Bild, um etwas deutlich zu machen. Ja, wie Menschen mit der Komplexität unserer Welt umgehen. Und je besser ich mich mit mir fühle, desto besser kann ich, glaube ich, diese Komplexität auch aushalten, ja, und mich auf mich verlassen. Als wenn ich
Auf
sage, ach,
jeden
manchmal
Fall.
fällt einem das schwer, ja.
Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich merke es ja, wie gesagt, eben auch bei diesen Schulprojekten, was so ganz harte Sachen sind, wenn so Kinder von psychisch erkrankten Eltern, das ist auch nochmal so eine riesen Hausnummer, ne? Also wir hatten da mal einen jungen Mann, da habe ich dann irgendwie, wir haben den schon die ganze Zeit beobachtet. Und dann habe ich irgendwann was gesagt, und da habe ich genau ins Schwarze getroffen, der springt hoch, heulend raus, ja, aber gleich ein Schulkollege dahinterher. Und dann habe ich zur Lehrerin gesagt, wollen Sie gehen? Sagt sie, nee, ich bin der einzige Lehrerin, gehen Sie mal bitte. Und dann bin ich da raus, habe den im Flur gesucht. Dann hat er sich erschrocken, ich sage, ganz ruhig, ich habe ihm die Hand so ganz ruhig auf die Schulter gelegt, sagt, das ist alles gut, lass die Tränen fließen. Ich wusste nicht, was der hat. Und auf einmal sagt er, in dem Moment, wo ich ihm die Hand auflege, fühlte der sich so sicher und sagte, ich gehe in Therapie. Ich sage, das ist gut, mein Junge, ich gehe ja auch in Therapie. Guckt er mich an wie so ein Auto und dann sagt er, du machst jetzt hier noch so ein bisschen, kommst zur Ruhe, hast deinen Schulfreund hier und in der dritten Runde, dann lüften wir hier mal ein Geheimnis. Und dann habe ich in der dritten Runde, stellen wir uns dann immer vor, weil wir gehen immer mit zwei persönlichen Erfahrungsexperten rein, also Betroffene, ja, und zwei Profis, ja, und dann fangen wir dann, wir outen uns dann quasi in der dritten Runde, ja, und da sind die Leute, die Kinder so oder die Jugendlichen so fasziniert, die haben dich den ganzen Tag erlebt und sehen ja nichts, ne, und du bist ja dann den Tag auch fit, also ne, guckst ja so, machst da so mit, da glaubt ja keiner, dass du psychische Erkrankung hast, ja, und der Junge, der hatte wirklich die Mutter, also keinen Vater mehr, die Mutter laufend in der Psychiatrie, er wächst mit seiner kleinen Schwester, auf die er auch noch aufpasst, bei der alten Oma auf, Ja, und der wusste nicht mehr, was vorne und hinten ist. Ja. Boah, das ist Wahnsinn. Ja, wenn wir jetzt gleich, bevor wir jetzt gleich zu Ihren tollen Ausbildungen kommen, die Sie so absolviert haben, spielen wir ein Lied, würde ich sagen.
Ja, schön.
Das haben Sie sich ausgesucht, Shan Shan von Buena Vista Soldiers Club. Warum? Was ist mit diesem Lied? Was bewegt Sie da? Ja. Was steckt dahinter?
Ja, das ist ein ganz einfaches Lied, könnte man sagen. Der Autor und der Dichter dieses Gedichts, also des Textes, der ist, ich glaube, er ist schon verstorben. Der war damals schon über 80, wenn ich es richtig weiß. Und das ist eine kubanische Band. Und der sagt, es hätte ihm dieses Lied sei ihm im Schlaf gekommen, sozusagen.
Okay.
Er sei morgens aufgestanden und hätte das runtergeschrieben. Es ist ein recht einfaches Lied, auch von der Gitarrenbegleitung her ziemlich einfach. Aber eben sehr schön, weil es die Situation der Wanderarbeiter in Kuba beschreibt und gleichzeitig die Beziehung auch, die die Menschen da zueinander haben, vor allen Dingen die Paarbeziehungen. Das ist ein Stück ein romantisches Lied und ich war mit meiner Frau zweimal in Kuba und wir haben uns so in das Land verliebt und das ist vielleicht so der Anlass gewesen, das Lied auszusuchen.
Okay, ja, mich interessiert das immer so, weil Musik ist ja auch was bewegt, ne? Und wir können ja beide nicht so gut singen, haben wir ja festgestellt. Aber es ist ja schön, trotzdem Musik zu spüren, in sich reinzulassen. Und deswegen sage ich den Gästen immer, sucht euch Musik aus. Ich möchte gern wissen, was euch da so bewegt. Und ja, und dann spielen wir jetzt Shan Shan von Buena Vista Soldiers Club. So, tolles Lied. Vielen, vielen lieben Dank. Zweimal Kuba. Ja, habe ich auch noch irgendwann mal vor. Herr Obendiek, Sie haben, ist das so, also meine erste Frage ist erstmal, ist das so die Reihenfolge, wie das in Ihrer Homepage aufgegliedert ist, wie Sie Ihre Ausbildung gemacht haben, Diplompädagoge, Lehrtrainer und so weiter? Oder ist das einfach so?
Nee, nicht ganz. Also
nicht ganz.
Ich habe erstmal studiert in Erziehungswissenschaften und Psychologie, habe dann nach dem Vordiplom habe ich ein Jahr lang auf dem Bau gearbeitet.
Okay.
Als Bautischler. Und hatte mich auch zur Prüfung für den Abschluss angemeldet, aber sie dann doch nicht gemacht und das Studium weitergemacht.
Aha.
Und habe 10 Semester studiert, also ziemlich lange. Weil ich mein Studium auch zum Teil selbst verdient habe mit Taxifahren dann. Und nach dem Studium habe ich erstmal in einem großen Schulzentrum gearbeitet und habe da im pädagogischen Bereich und in der Beratung gearbeitet und haben dann eine Ausbildung in Therapie gemacht, in systemischer Therapie und als Kinder und Jugendlicher Therapeuten eine Approbation bekommen.
Was bedeutet denn dieses TP hier hinten in Klammern bei
Tiefenpsychologie?
Tiefenpsychologie? Ah.
Ja, genau. Da habe ich einen Abschluss in Tiefenpsychologie. Also das eine Psychotherapieform, die sich vor allen Dingen für die Bewegung der Seele, könnte man sagen, also die Dynamik der seelischen Vorgänge interessiert.
Mhm.
Und die systemische Therapie interessiert sich eher für Beziehungen, könnte man sagen.
Okay.
Das ist aus meiner Sicht eine gute Kombination.
Ja, weil wie gesagt,
ich habe in einer Klinik zu arbeiten und das war eine Reha-Klinik mit hauptsächlich Menschen, die eine Abhängigkeitserkrankung entwickelt haben und habe dann eben die Suchtherapeutenausbildung gemacht. Und habe dann innerhalb dieser Klienten festgestellt, dass es eine Menge Leute gibt, die Suchtmittel einsetzen, um ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten. Ja. Daraufhin habe ich dann nochmal eine Traumatherapieausbildung gemacht und bin mit dieser Kombination ganz gut zurechtgekommen.
Also heißt das jetzt, ja, ich habe mich schon gewundert, wie das jetzt hier so alles so zusammenpasst.
Aber zusammen aus meiner Sicht.
Ja, das also, passt schon.
Drogen und Alkohol haben ja bieten ja erstmal die Möglichkeit, etwas zu vergessen zum Beispiel und sich anders zu fühlen und auch anders zu erleben. Ne? Letztlich ist es aber keine Lösung, wenn sie etwas Traumatisches erlebt haben. Und sie versuchen eben mit Alkohol das zu lösen, dann werden sie zwar, solange die Wirkung da ist,
Ja.
sich besser fühlen, aber letztlich wird es nicht zur Lösung und zu einem zur Teilhabe am Leben führen.
Definitiv nicht. Also, wie gesagt,
Genau.
ich war ja auch abhängig vom Alkohol. September waren es jetzt 7 Jahre ohne.
Mein Glück und toll.
Ja, also ich habe meine Entgiftung damals gemacht und Langzeit habe ich damals nicht gemacht, weil es stand noch eine Psychosomatik auf dem Programm. Ich sollte aber erst eine Entgiftung machen und habe mich dann da entschieden, da dann dort in diese Klinik zu gehen, psychosomatisch. Und da hat man dann
Ja.
festgestellt, dass ich das erste Mal eine schwere anhaltende Depression hatte, also eine Phase, ne? Und das war das, weil ich habe ja damals nicht gewusst, also ich habe es nicht mehr in den Griff bekommen, also mit dem Alkohol aufzuhören. Ne? Also ich habe wirklich alles probiert, bis ich nachher gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ich möchte nicht mehr. Ja, und dann habe ich mich da entschieden und danach, also und ich gehe nach wie vor weg, das stört mich alles nicht. Wenn Menschen da um mich drumherum, also da muss ich sagen, weiß ich jetzt auch nicht, war es jetzt ich habe es gelernt, Probleme mit Alkohol zu lösen. Ja, das
Das
hat
ist
man.
ja meistens so, ne,
Ja.
dass der Konsum erstmal eine Lösung ist.
Ja.
Ja, und natürlich eine, sag ich mal, eine Lösung, die nicht lange anhält. Aber für den Betroffenen ist es erstmal eine Form von Lösung, die wiederum leider so negative Nebenwirkungen hat und einen letztlich aus dem Leben nimmt, wenn man zu lange auf diese Lösung vertraut. Und deswegen ist es gut, eben wie Sie gesagt haben, dass Sie irgendwann mal gesagt haben, jetzt will ich das nicht mehr. Ich entscheide mich bewusst für was anderes. Ja.
Ja, und
Dann
das bin ich auch.
kann man sich dem zuwenden, was da eigentlich dahinter steckt. Ja.
Ja, also wie gesagt, es war, ich habe ja auch im sozialen Bereich damals gearbeitet und habe aber vor der Einstellung gesagt, nach dem Praktikum, ich würde das gern machen. Ich möchte aber kein Suchtklientel haben, weil mein Vater hat sich totgesoffen. Ja, und das ist so ein Punkt, was mich triggert. Ja, und weil das war auch wirklich, ich weiß nicht, ob das auch ein traumatisches Erlebnis war. Mein Vater war sehr streng, hat mich schon sehr früh auch angenommen und dann auf einmal war der in so einem Verfall, wo der kniend vor mir gefleht hat nach einer Flasche Schnaps. Ja, das versteht man da gar nicht. Ja, also das, ja, und dann finden sie den da irgendwo und sagen sich, oh nee, so willst du nicht enden, das möchtest du, das wollte ich meiner Tochter nicht antun. Ja, also und da habe ich gesagt, und wenn das jetzt der Grund ist, dann ist es jetzt der Grund, aber ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und habe dann, wie gesagt, den Weg zur Chefin gesucht, habe mit ihr darüber gesprochen und die hat auch wirklich alles getan, dass ich da rauskomme, dass ich keine Nachteile habe. Bin zum psychosozialen Dienst, habe gesagt, ich brauche eine Entgiftung. Und dann sagt die zu mir, ja, richtig, Sie wissen ja, wie es geht und so, weil wir sehr, sehr eng mit dem psychosozialen Dienst hier in Bamberg zusammengearbeitet haben. Sag, ja, das weiß ich, sage ich, aber ich habe gerade keinen Nerv. Ich habe keinen Nerv, jetzt irgendwo in irgendwelchen 100 Kliniken anzurufen und mir irgendwas, ich sage, ich habe den Kopf nicht dafür. Könnten Sie mir bitte helfen? Und da
Ja,
sagte,
genau.
sagt sie, ja, wenn Sie das möchten, wenn Sie das brauchen, mache ich das. Und dann hat die Donnerstag angerufen und Dienstag hatte ich meinen Termin.
Ach toll, das ging ja schnell
Das
dann.
ging wirklich schnell. Also das war auch wirklich so, ja, das ging richtig schnell
Da
und
könnte man, um wieder ein Bild zu bauen, sozusagen in unserem Gespräch, da könnte man sagen, da war eine Tür offen.
ja, definitiv.
Und durch die sind sie dann gegangen, ja?
Ja.
Das hätte ja sein können, also ich habe das so erlebt, dass wenn dann etwas nicht gelingt, zum Beispiel jemand Wochen oder Monate auf einen Therapieplatz warten muss, dann ist manchmal der Zug abgefahren, ja?
Ja.
Da bricht die Motivation wieder ein und so. Und deswegen gibt es ja für Suchtkranke, zumindest was Alkohol angeht, dieses Nahtlosverfahren, dass man direkt von der Entgiftung auch in eine Entwöhnungsbehandlung kommt.
Das macht auch Riesensinn. Also als ich das erste Mal 2009 in der Klinik war, da war auch eine Suchtstation. Und da war einer und er hat gesagt, nee, ich bleibe jetzt noch 2 Tage, weil ich komme von hier gleich zur Langzeit. Sagte, weil
Ja,
wenn ich
genau.
jetzt nach Hause komme, Ja, da sage ich, da bin ich morgen wieder drauf. Ja, das habe ich damals.
Das meine ich, das. Genau, und das ist immer gut, dass es sowas gibt.
Auf jeden Fall. Also,
das ist übrigens ein Verfahren, was in Sachsen-Anhalt entwickelt wurde.
Echt?
Das Nahtlosverfahren, ja, genau. Und das hat sich dann, das hieß ganz am Anfang, hieß das sogar der Magdeburger Weg.
Ja. Ah, davon habe ich schon gehört, ja?
Ja, genau. Das ist sozusagen eine Erfindung hier aus Sachsen-Anhalt und ist inzwischen auch in anderen Bundesländern akzeptiert. Ganz früher, also wo ich angefangen habe in Kliniken, ich habe erst in der Beratungsstelle auch kurz gearbeitet, da war das noch so, dass jemand ein halbes Jahr Abstinenz nachweisen musste, um eine Behandlung zu bekommen. Und stellen Sie sich das mal vor, das wäre beim Zahnarzt so. Ne? Sie müssen ein halbes Jahr schmerzfrei sein, damit der Zahnarzt Sie behandelt. Das wäre doch komisch, oder?
Ja, da habe ich jetzt noch mal eine Verständnisfrage. Also ein halbes Jahr abstinent sein, um eine Langzeit zu machen? Oder, ja.
Ja, genau. Ganz genau. Mit der Idee, dadurch beweist jemand seine Motivation. Aber das ist aus meiner Sicht ein verkehrtes Denken
sozusagen. Ja, das sehe ich auch so, weil, wie gesagt, ich hatte ja dann, weil ich der einzigste Mann in dem Unternehmen war, habe ich ja die ganzen Männer bekommen. Und Bernburg hat ja eine große Klinik, ja, und die Chefin macht das so, wünscht dir was, ne? Und viele Männer sind ja durch Scheidung, durch was weiß ich auch immer, sag ich mal, so richtig zum Alkohol gekommen und die wollen natürlich dann, wenn sie im Rahmen des persönlichen Budgets begleitet werden, nicht von einer Frau begleitet werden. Ne? Die sagen dann, nee, ich will einen Mann haben, ja. So, und das war so mein, weiß ich nicht, aus damals habe ich gesagt, Genickbruch. Heute sage ich Gott sei Dank, weil ich ja, also irgendwo, alles hat irgendwo was Gutes, finde ich. Ja, also heute sage ich eigentlich okay, dass es so war, dass es so gekommen ist, weil sonst wüsste ich nicht, ob ich da schon zu dieser Einsicht gekommen wäre.
Ja.
Also bin ich, da bin ich ganz ehrlich. Also,
viele haben ja die Idee, dass jemand, der suchtkrank ist, nicht motiviert sei, ja, was zu verändern. Das würde ich nicht so sehen, sondern der Alkohol hat ja die Möglichkeit, sozusagen auf unser Belohnungssystem direkt einzuwirken.
Ja.
Und daher betäubt er das Belohnungssystem auch. Es gab mal in Berlin einen Professor für Psychiatrie und innere Medizin, Lothar Schmidt heißt er, der sich sehr für Suchtkranke eingesetzt hat. Der ist mal gefragt worden, wie er das mit der Motivation bei Alkoholabhängigen sieht. Da hat er gesagt, die haben Motivation, fragt sich nur für was. Und dann hat er gefragt, ja, wie kann man das denn erklären? Hier hat er gesagt, stellen Sie mal ein Schild auf Freibier. Was meinen Sie, wie motiviert die sind?
Ja.
Ja, dann. Das, ja. Also eben, es fragt sich nur, für was man motiviert ist. Und Abstinenz ist ja erstmal eine schlechte Nachricht für jemanden, der abhängig ist. Der soll seine kurzfristige Lösung, die er hat, aufgeben. Ohne einen Ersatz zu haben. Ja, ohne eine Idee für eine andere Lösung zu haben. Und das ist ja die große Schwierigkeit im Grunde für alles, was uns Menschen betrifft, was Gewohnheiten angeht.
Ja.
Viele kämpfen noch mit irgendwelchen Gewohnheiten, die man hat. Und ich mag mich da nicht ausschließen, das ist doch was ganz Menschliches. Wir sind ja eher Lebewesen, die in alten Bahnen am besten und gerne laufen, uns aber gleichzeitig über viele Dinge beklagen. Und ändern ist eben sehr schwer. Ja? Und deswegen brauchen wir jemanden, wie Sie das geschildert haben, wir brauchen jemanden, der uns unterstützt, ja, der dabei ist und sagt, ja, ich bin da, ja, auch wenn es kritisch wird für dich.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich hatte da... Ich meine, ich glaube, man merkt, ob jemand für den Alkohol wieder motiviert ist nach einer Klinikaufenthalt oder nach einem Gift oder nach einer Langzeit oder ob er motiviert ist, jetzt wirklich, sage ich mal, einen anderen Weg zu gehen. Ja, ich meine, wir dürfen ja auch nicht die Augen verschließen. Man soll da und muss da auch wirklich nach, wie Sie vorhin schon gesagt haben, nach den Ursachen, glaube ich, auch suchen. Das machst du dann mit einem klaren Kopf, glaube ich, besser als wie mit Alkohol, finde ich.
Ja, genau.
Ja.
Das geht eigentlich nur mit einem klaren Kopf, ne? Dass sich darum kümmern. Und das sind aus meiner Sicht, könnte man das auch Antreiber nennen, ja? Die treiben die Sucht an. Ja.
Ja, ja. Also ich hatte einen Klienten, den habe ich abgeholt, dann sagt er, wir müssen einkaufen, weil er hat nichts zu essen zu Hause. Das weiß ich. Ich sage, ich weiß aber, wo ihre Wohnung ist, das wissen Sie nämlich nicht. Also der war ganz unten, ne? Den haben sie dann Obdachlosenheim und dann von da aus zur Langzeit. Und dann haben die dem erstmal eine Bude besorgt, ne? Vom psychosozialen Dienst. Der wusste gar nicht. Ich sage, ja, ich weiß schon Bescheid. Sag, wo wollen Sie denn hin? Zum Rewe. Gut, gehen wir zum Rewe. Sag, ist aber teuer, ne? Sagte, ja, ist egal. Ich sage, naja, nur nicht, dass sie mir am 15. hier Ohren voll jammern, sie haben kein Geld mehr, ne? Also das Spiel spielen wir nicht hier. Gehen da rein, schiebt den Korb und der schmeißt da rein. Schon wirklich so sehr, schon an der Krüge gelaufen, ne? Schon die Nerven so kaputt getrunken. Und kommen wir ins Getränkeabteilung und stellt er eine Flasche Korn rein. Und ich gucke so, ich denke, hat er jetzt nicht gemacht. Ich sage, was ist denn das? Sagt er, Korn, sagte, aber Sie denkt doch nicht, das ist für mich. Ich sage, was soll ich denn jetzt denken? Nee, ich habe doch übermorgen Geburtstag, wissen Sie das nicht? Ich sage, doch, ich weiß, dass Sie übermorgen Geburtstag haben. Sag ich, aber da muss man doch jetzt keinen Schnaps reinstellen. Na, für meinen Besuch. Ich sage, passen Sie mal auf. Ich sage, Ihr Besuch. Ja, da müssen wir nochmal reden. Also, wenn da jetzt laufend hier Menschen ankommen, die bei Ihnen saufen wollen, sage ich, da kommen wir nicht weit. Ja, also... Genau. Ja, und
die Gewohnheit ist da durchgekommen. Ja,
ja, also ich weiß, er hat es nie geschafft. Das gibt es halt natürlich auch. Ja, es gibt natürlich auch Menschen, die's, warum ja, auch immer. Auch
bekannte Menschen, da braucht man nur an Harald Junke denken, ne?
Ja.
Der ist ja letztlich ist er auch in einer psychiatrischen Klinik gelandet, hat seine Frau nicht mehr erkannt.
Mhm.
Und in dem Buch Der Trinker von Fallada, der ja auch abhängig war, gibt es den schönen Satz, unten lebt sich's auch nicht schlecht. diese Haltung hat man dann meistens, ne? Weil man eben nicht weiß, wie man aus diesem dunklen Loch da rauskommen kann.
Ja, du brauchst da wirklich, sage ich jetzt mal, ich habe es ja selber bei mir gemerkt, also ich hatte dann so, glaube ich, 6 Wochen zwischen der Entgiftung und dann der Psychosomatik. Aber das hat mich gar nicht gestört. Ich habe dann mich beschäftigt, hier und da und das aufgeräumt und, weil ich einfach mich auf die Therapie gefreut habe. Ja, und weil ich vorher gespürt habe, das ist es nicht. Es ist nicht der Alkoholgrund, da ist irgendein Grund. Und das ist, glaube ich, das gewesen, dass mich das so runtergezogen hat, mit diesem Klientel zu arbeiten. Und ja, ich gehe da auch nicht nochmal hin, weil ich glaube, das tut dann auch nicht gut.
Ja, ne, klar. Wenn man es, also wenn Sie und jemand, der in so einer Situation hat, das Gefühl hat, das ist mir zu nah dran oder das geht über eine Grenze, dann sollte man das auch respektieren. Ja,
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt. Es ist eine Erkenntnis, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ist halt einfach so, aus heutiger Sicht sage ich, gut, dass es so gekommen ist. Und das Witzige war noch, ich hatte mir, ein Freund hat mich hingefahren und ich hatte mir noch so ein Sixpack Bier gekauft, weil ich nicht nüchtern zur Entgiftung wollte. Ich...
Das haben Sie sonst nicht aufgenommen, ne?
Ja. Ich hatte den Fall mal, bin ich auch mit dem Klienten hin zur Entgiftung, dann pustet der und dann sagt die 0-0. Ich sage, ja und? Ja, da kann ich sie nicht nehmen. Wie können die nicht nehmen? Ja, okay. Dann habe ich auf die Uhr geguckt. Ich sage, wir haben noch Zeit bis im neuen Jahr zu kommen. Sagt sie, ja. Ich sage, na, wir waren jetzt gar nicht hier, wir gehen noch mal kurz weg. Mich mit dem nochmal los, eine Flasche Schnaps kaufen. Der hat sich natürlich gefreut, ja. Ich sage, sonst nehmen Sie sie hier nicht, ne? Dann sind wir zurück, ja. Sage, jetzt nochmal pusten hier, ne? Und dann komme ich in diese Klinik, wo ich kam, und dann sagt er, haben Sie was getrunken? Sei, na klar. Ich sage, sonst nehmen Sie mich doch nicht. Sagt er, wie nehme ich Sie nicht? Ich sage, in Bernburg wird man nicht genommen, wenn man mit 0-0 kommt. Sagt er, so ein Quatsch, sag, rufen Sie doch an. Der hat mir das nicht geglaubt.
Genau, das zeigt so ein Stück die Schwierigkeit, mit solchen Erkrankungen, mit also psychischen Erkrankungen umzugehen, ja. weil man sieht eben auf dem Röntgenbild erstmal nichts.
Hm.
Ja. Und woran will man das eigentlich festmachen jetzt als Behandler? Ne? Man braucht ja irgendeine Art von Symptomatik, die auch akut ist, damit man
Ja.
sehen kann, aha, darum geht's. Ja? Also wie wenn man zum Zahnarzt geht, sagt, ich habe Zahnschmerzen oder mir tut's Knie weh oder so. Was soll da jemand mit einer psychischen Erkrankung sagen? Ja, mir geht's schlecht, reicht irgendwie da nicht aus. Ne?
Ja,
Und
aber
wie soll
dass
man
der
das
mir das nicht geglaubt
kompensieren? Wenn
hat.
man in so einmal so drin ist in dieser Geschichte, hat man ja das große Problem, dass man das auch schlecht ausdrücken kann. Ne?
Ja,
Wie soll
aber
jemand
dass
sagen,
die.
wie soll jemand sagen, zum Beispiel, der farbenblind ist und sein Leben lang farbenblind war, wie soll der sagen, ich kann keine Farben sehen? Der weiß ja gar nicht, was das ist, ja. Und wenn man mitten in einer depressiven Phase ist, in einer schweren Depression, dann fällt es einem eben schwer, sich zu äußern und sich für sich selbst einzusetzen. Ich weiß nicht, ob Sie das so teilen könnten, diese Einschätzung von mir.
Ich kann das, also ich habe es im ersten Moment auch nicht verstanden, warum das so ist, aber dann habe ich mir gedacht, naja klar, wie willst du es jetzt irgendwie machen? Und dann mache ich es aber bei mir selber so und dann sagt mir aber in einer anderen Klinik jemand, das ist Schwachsinn. Das stimmt so nicht. Ja, ich sage, passen Sie auf. Und ich sage Ihnen eins, das waren 0,33er Flaschen. Ich habe anderthalb Flaschen getrunken, das waren die schlimmsten anderthalb Flaschen Bier meines Lebens. Und es war, ich hab mir noch so als letzten Highlight, ich habe immer gerne Becks getrunken, will jetzt keine Werbung machen, aber noch ein gutes Bier gekauft, ja, und es hat überhaupt nicht geschmeckt. Ja, ich habe mir das bloß reingetragen, dass ich da hinkomme, weil, ja, irgendwie weiß ich nicht.
Ja, das zeigt aber doch gut, dass Sie den Alkohol nicht aus Genuss getrunken haben, sondern
Nö.
weil Sie den brauchten. Ja?
Ja.
Also wie jemand, der starker Raucher ist und der dann in der Pause nach draußen geht, um endlich mal durchzuatmen. Was meint er damit? Der will dann eine Zigarette rauchen.
Ja.
Eigentlich ist das ja total paradox, ja.
Ja, also das steht
Und
bei
wenn man
mir.
abhängig ist, dann bleibt einem eben nur dieser Weg erstmal. Oder man sieht nur diesen Weg, diese Form von Lösung sozusagen.
Ja, Rauchen steht bei mir jetzt an, aufzuhören. Das will ich jetzt mit Hypnose probieren. Also ich habe schon wirklich wesentlich reduziert. Ich merke auch, sage ich mal, dass ich merke, wann es Genuss ist und ich merke es, wann es zur Stressbekämpfung ist. Ja, und manchmal kommt man ja aus einer Situation nicht raus. Ja, das ist man vielleicht in einem Meeting oder irgendwo, wie auch immer. Und dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, ich brauche jetzt mal 10 Minuten Ruhe. Weil da musst du ja irgendwie da sein, ne? Oder irgendwie. Und ja, also das ganz aufzuhören habe ich noch nicht. Ich habe schon mal 3 Jahre nicht geraucht. Das war die schönste Zeit auch meines Lebens. Da habe ich dann so alle 14 Tage samstags mal schön eine Zigarre gepafft. Eine richtig gute, so zum Entspannen. Und das war Genuss pur. Ja. Und ja, mal gucken, ob ich da wieder hinkomme. Also ich wünsche es mir. Ich glaube, ich schaffe das. Wie gesagt,
Das heißt,
jetzt.
Sie waren auch schon mal in dem Club, in dem ich auch bin, nämlich im Club der Ex-Raucher oder der Nicht-Mehr-Raucher. Ich habe auch mal geraucht.
Wie haben Sie es
Und
geschafft?
ja, gute Frage. Ich habe auch mal zwischendurch ein Jahr nicht geraucht und bin dann in Ungarn auf einem Austausch gewesen, 12 Monate keine Zigarette mehr gehabt. Dann war eine Party am Schluss bei diesem Austausch. Es war irgendwie 10 vor 12 und neben mir sitzt eine Sporttherapeutin, die rauchte so russische Zigaretten, wissen Sie, mit so einem Pappfilter. So ganz, ganz furchtbare Dinger. Die bot mir dann und die brauchte 40 Zigaretten am Tag, eine Sporttherapeutin. Und die rauchte mir dann, die bot mir dann eine Zigarette an und mein süchtiges Gehirn sagte mir, du bist doch Sporttherapeutin, da kannst du ruhig eine nehmen. Die Logik habe ich bis heute nicht verstanden, aber irgendwie ein Teil von mir fand das Argument gut, ja.
Sie war motiviert.
Genau, ganz genau. Richtig, ganz genau. Ich war total motiviert. Fragt sich eben nur wofür, nämlich für die Zigarette.
Genau.
Die rauchte ich dann und während ich die rauchte, dachte ich, naja, eine Zigarette am Tag ist ja okay. Sie haben ja vorhin gehört, es war 5 vor 12 nachts. Was glauben Sie, wann ich die nächste Zigarette geraucht habe? Ja, um 10 nach 12 natürlich. Das war ja der nächste Tag.
Sie sind ja clever. Sie sind ja auch nicht.
Clever, ne?
Clever, ja. Das ist also echt clever.
Mein innerer Schweinehund hatte wirklich gute Argumente. Und da war ich dann wieder drin. Ja, und dann dauerte es nochmal, ich glaube, dreieinhalb Jahre dauerte es nochmal, bis ich wirklich auf Deutsch gesagt die Schnauze voll hatte, so wie Sie das beim Alkohol gesagt haben, und eine ganz bewusste Entscheidung gefällt habe. Ich weiß noch den Moment, wo ich die letzte Zigarette geraucht habe. Die habe ich nur zur Hälfte geraucht und dann im Beisein einer guten Freundin habe ich die dann ausgedrückt und mir innerlich gesagt, das war's jetzt.
Mhm. Wie lange ist es her, wenn ich fragen darf?
Das ist jetzt, ja, das ist jetzt 28 Jahre her.
Boah, Respekt.
Ja.
Respekt.
Und ich bin froh, dass ich das hier bin. Ich habe dann, es war nicht leicht dann danach. Es gab immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, ach, mit dem Rauchen aufhören ist doch ganz leicht, hast du doch jetzt gemacht.
Ja.
Wo dann so eine Art Leichtsinn kommt. Gleichzeitig weiß ich aber, dass es einfach nicht leicht ist. Das macht man nicht einfach so. Das ist ein ziemlicher Kampf erstmal. Und heute genieße ich praktisch diese Freiheit. Das dauerte wirklich über ein Jahr, glaube ich, dass ich überhaupt das als Freiheit empfinden konnte, nicht zu rauchen. Ne? Mhm. Nicht nach draußen gehen zu müssen, nicht zu schauen, wo ist der nächste Zigarettenautomat oder irgendwie sowas. Das hat wirklich gedauert. Ja. Und davor die Phase, die habe ich, wo ich geraucht habe, da schüttel ich heute noch über manche Aktionen, die ich da gemacht habe, um rauchen zu können, den Kopf. Ja.
Mhm. Na gut.
Ich bin Radrennen gefahren und habe geraucht, ja.
Ja, das haben Sie ja von der Sporttherapeutin gelernt, ne? Ja, unbedingt.
Genau. Hat natürlich keiner in meinem Verein gewusst, aber sowas Idiotisches, ja?
Ja, also...
Dann sozusagen in zwei Welten zu leben, ja? Die eine Welt, die sagt, es ist doch alles in Ordnung, und die andere Welt, die genau sieht, dass einiges gar nicht in Ordnung ist, ja? Und das macht natürlich eine auf Dauer auch eine Form von inneren Stress, ja?
Ja. Das, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Wenn man anfängt, über sich selbst den Kopf zu schütteln, ne? Was machst du denn da? Das tun wir Menschen ja immer wieder mal. Ne?
Mhm.
Das ist auch okay, dass man da, sag ich mal, wohlwollend mit sich umgeht, mit einigen Sachen. Aber wenn das Verhalten so ist, dass es einem selber stark schädigt, dann wird es schwierig, finde ich.
Ja, das kenne ich, dieses Selbstzerstörerische. Das ist auch so eine Thematik, die mir noch so ein bisschen so nachhängt, weil ich halt immer so sehr kreativ auch bin und immer so, ich sehe irgendwas, dann fällt mir was ein, dann will ich da draus was machen und oh, das ist manchmal echt, also ich bin schon wesentlich ruhiger geworden.
Ist doch erstmal eine tolle Eigenschaft, oder?
Das ist erstmal eine tolle Eigenschaft. Das Problem ist immer, das sind dann so eine Projekte, die auch wirklich sehr kreativ sind, aber die kannst du immer nicht alleine machen. Da brauchst du immer noch jemanden dazu und dann jemanden zu finden, den du motivieren kannst, da was zu machen. Und oh, das ist immer so ein Kampf. Ich muss da irgendwas machen, weil sonst, es wird ja nicht besser, ne? Wir werden ja nicht jünger und auf der anderen Seite sage ich mir, weiß ich auch nicht, habe jetzt was gefunden, habe ja jetzt letztens auch meine Diagnose endlich dann mal, also ich, nicht weil ich noch eine Diagnose haben wollte, also wir hatten ja schon, meine Psychologin und ich, schon länger die Vermutung, dass ich ja so eine Form von ADHS habe und ich wollte das aber nie da die so einen Test machen irgendwann vor 3 Wochen war ich soweit und habe gesagt, wir machen das jetzt, mal gucken, was wird, nicht weil ich eine Diagnose haben will, sondern einfach weil es ja auch schwierig ist in der Außenwelt. Ja, also man stößt ja, das bin ich gewohnt. Bin da 56 Jahre gewohnt, dass ich überall anrumple, ja. Aber ich kann ja nichts dafür, also irgendwie, ne? Also, ich habe das gerade von einem Kollegen erzählt, vor 4 Jahren beim Klassentreffen einen unserer Lieblingslehrer kam dann und er hat dann seine Frau kam dann später noch und dann hat er erklärt, hat er dem Thomas wollten sie immer eins überjochen, wenn wir da saßen und Da haben wir gesagt, naja, warum denn? Der Thomas hat nichts, ja, und der Sozialismus und der Thomas spricht dagegen und mit der Bandzeitung da, was da Heavy Metal gemacht haben und so weiter. Ja, aber das ist Thomas, das ist Thomas, das ist sein, der macht doch das nicht aus bösem Willen, der macht das, weil der das für sich für richtig findet. Ja?
Genau. Ja.
Und aber da, man eckt halt an und das war halt einfach so, wo ich sagte, wir machen das jetzt mal. Und war ganz witzig, als ich dann die Auswertung bekomme von meiner Psychologin, die war auch, sagt sie, ja, richtig, das Haar ist ganz hoch geschrieben, ganz groß geschrieben, dass sie überhaupt so lange hier geradeaus laufen können. Das bewundere ich sie. Ja, und ja, wir waren jetzt im Urlaub und werden wir jetzt mal gucken. Also ich bin ein bisschen erleichtert, muss ich sagen, weil ich jetzt, sage ich mal, dafür auch ein paar Erklärungen habe, warum ich das eine oder andere so mache und andere das vielleicht anders machen, aber es ist halt so mein Bauchgefühl, wenn ich das so mache.
Ich habe ja verstanden, Sie binden andere Menschen damit ein und machen das mit Menschen zusammen und informieren auch Menschen darüber oder sagen Menschen offen, wie sie das erleben und so weiter, dann ist das doch eine gute Art, damit umzugehen.
Auf jeden Fall. Herr Obendieck, ich habe noch eine Überraschung. Ich glaube, wir sind mit der ersten Stunde vorbei. Ich glaube, wir brauchen eine zweite.
Okay.
Ist das für Sie okay?
Ja, klar.
Ja? Machen wir jetzt Musik und dann hören wir uns gleich in der zweiten Stunde nochmal.
Alles klar.
Jo, bis dann.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
So, und da sind wir schon zur zweiten Stunde. Ja, ein sehr, sehr spannendes, interessantes, intensives Gespräch. Macht richtig Spaß mit Ihnen, Herr Obendieck. Nee, wirklich, macht echt Spaß. Supervision.
Ja.
Das ist ja etwas, was mich persönlich absolut fasziniert. Mhm. Als erstes meine Frage: Was braucht man da für Ausbildung?
So, ja, Sie brauchen eine psychotherapeutische Ausbildung und setzen dann da drauf sozusagen eine Supervisionsausbildung.
Ach, das ist eine richtige Ausbildung nochmal?
Das ist nochmal eine extra Ausbildung, genau.
Mhm. Ja, jetzt habe ich mich da ein bisschen mit beschäftigt, weil ich höre das immer, wenn wir mit der Besuchskommission vom Psychiatrieausschuss unterwegs sind und der Herr Gepper, den haben Sie ja nur auch kennengelernt, ne? Ich weiß nicht, ob Sie den vorher schon kannten. Und der fragt ja, weil er da so in der Kritzmannstraße in Halle da beim betreuten Wohnen. Und der kennt ja so, wenn wir so in eine Einrichtung gehen, er fragt ja immer nach einer Supervision. Ja, und ich denke mir, oh, das muss ja irgendwie was sein. Und dann habe ich immer so ein bisschen so, aber so richtig, wusste ich jetzt nicht so, habe mich das so eingelesen, für wen das auch ist. Und soziale Berufe habe ich jetzt hier gelesen, Wirtschaft, Gesundheitswesen. Ich habe einen guten Freund, der ist Gott sei Dank in Rente. Der war bei der Kriminalpolizei. Mhm. Und die haben zum Beispiel sowas gar nicht.
Ah, ja.
Ich sage, ihr müsst doch eine Supervision haben. Sagt er, nee, was ist das denn? Dann habe ich ihm so grob erklärt, sagte, nee, wir haben da irgend so ein Programm. Da kannst du, wenn du irgendwas erlebt hast, kannst du da irgendeinen anrufen, der das auch schon mal erlebt hat. Dann könnt ihr euch da unterhalten und dann können wir uns da unterhalten und dann ist gut. Ich sage, hä? Sagte, ja, was meinst du, unsere Kollegen, die hier so die ganz schweren Fälle, Kindesmissbrauch, Pornografie, Kinderpornografie und so weiter, die das sichten müssen, sagte, die kriegen keine Supervision, sagte, nö. Das ist aber krass, oder?
Ja, das ist nicht gut. Weil das ist ja belastend, sowas. Das lässt man ja nicht einfach so links liegen irgendwie.
Also die werden nach, also die, die sich diese Videos da angucken, die werden auch nach einem halben Jahr, die dürfen das, glaube ich, bloß ein halbes Jahr machen.
Ja, genau, die werden getauscht.
Ja, aber trotzdem bist du doch noch im Frack. Du musst doch da mal irgendwas. Das ist doch. Weiß ich nicht. Ja, Sie sind ja im Sozialberufen, beruflichen oder Gesundheitswesensbereich tätig. Schulen lese ich ja auch gerade noch. Geht man auch in Schulen?
Die Leute, bei denen ich hauptsächlich Supervision mache, das sind eben Einrichtungen, wie alles Einrichtungen, die mit Menschen arbeiten.
Mhm.
Also hauptsächlich Beratungsstellen oder wie Rückenwind zum Beispiel, aber auch Psychologen, die und Psychologinnen, die in Ausbildung sind, da macht man auch Supervision.
Ja.
Aber auch also eine Schule kann Supervision in Anspruch nehmen oder eine Kindertagesstätte oder eine Pflegeeinrichtung. Immer da, wo sozusagen die Beziehung zu Menschen die Ebene bildet, um mit denen zu arbeiten. Da ist Supervision ganz wichtig, weil wir uns ja selbst sozusagen als Instrument einsetzen. Ne? Die Psychologin, die mit jemandem ein Gespräch führt oder irgendwie was reflektiert, die macht das ja aus sich heraus.
Ja.
Die hat ja selber auch Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrungen sind natürlich ein Stück auch der Hintergrund für das, was sie sagt und wie sie das reflektiert, was mit dem Patienten, mit dem Klienten ist.
Mhm.
Und das ist immer ganz gut, jemanden zu haben, mit dem man das wiederum reflektieren kann, um zu gucken, hat das jetzt was mit mir selber zu tun, was ich da dem Patienten sage, oder ist das etwas, was mit dem Patienten zu tun hat?
Mhm.
Das ist ja, da ist die gute Möglichkeit eben, das mit jemandem durchzugehen, der von außen das praktisch mit jemandem zusammen anschaut. Das ist die Idee von Supervision.
Ist das eigentlich verpflichtend oder ist das eine Serviceleistung des jeweiligen Unternehmens, nenne ich es jetzt, oder sage ich mal so?
Das ist sehr unterschiedlich, ne? Also wenn Sie zum Beispiel ans Jugendamt denken, da ist das verpflichtend. Die machen Fallsupervisionen.
Mhm.
Das heißt, die stellen Fälle vor und dann spricht man mit denen darüber und tauscht sich mit den Kollegen aus und der Supervisor, also ich in dem Fall, moderiere praktisch diesen Austausch. Wie kann man gut mit diesem Fall umgehen? Ja? Nimmt man das Kind jetzt raus aus der Familie oder nicht? Was hat das für Konsequenzen? Was gibt es vielleicht noch für andere Ideen? Und das so zu moderieren, dass möglichst viele Optionen im Sinne des Kindes in dem Fall zum Beispiel zustande kommen.
Mhm.
Und dann eine andere Situation wäre, ich muss gerade überlegen, jemand in einer Klinik zum Beispiel, die Sie waren ja in so einer psychosomatischen Klinik, dort
ja.
Die Therapeuten, die haben auch verpflichtend Supervision, die müssen das machen sozusagen und das ist dann eben wichtig, dass man es so gestaltet, dass da sozusagen auch ein kreativer Prozess entsteht.
Mhm.
Einrichtungen, die Autowerkstatt hier bei mir um die Ecke zum Beispiel, die haben sicherlich keine Supervision. Ja, die müssen das auch nicht machen. Eine Kita zum Beispiel muss das auch nicht machen und manche machen es trotzdem. Ja, hat die Geschäftsführung sozusagen die Idee, die Qualität der Arbeit mit den Kindern oder auch Jugendlichen verbessert sich, wenn die Mitarbeiter, die mit denen arbeiten, immer wieder ihre Arbeit sozusagen überprüfen, ob das alles so läuft, wie das in dem Konzept und wie sie das selber für richtig halten.
Aber wäre das nicht gerade so in Schulen, Kindergärten, nicht vielleicht auch so verpflichtend irgendwie? Ich meine,
ich weiß nicht, ob Sie das verpflichtend machen wollen, aber viele machen das ja, viele nutzen das. Ja. Ich bin in so einem Qualitätszirkel für Supervision und da sind zwei Kolleginnen, die nur in Schulen und Kindertagesstätten tätig sind, die sich darauf so spezialisiert haben und die immer wieder Geschichten erzählen, wo zum Beispiel ein Team sich uneinig ist und sie dann die Aufgabe haben, diesen Klärungsprozess zu moderieren und dann einen Kompromiss zum Beispiel herzustellen. Ja.
Mhm. Also es gibt einen Fall.
Für ganz wichtig, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Also beim Jugendamt, da stellt man einen Fall vor und Sie sitzen jetzt da und dann sitzen da drei, fiktive Zahl vom Jugendamt
10.
und
Ja, 10
Mitarbeiter. Ja, gut. Mitarbeiter, gut. Beispiel. 10, die auch diesen Fall kennen, oder ist es jetzt ein Fall?
Da kennen vielleicht nur 2 oder 3 den Fall und die anderen 7 kenne ich nicht. Die machen aber eine ähnliche Arbeit. Ja?
Ah ja.
Und dann führe ich sozusagen ein kleines Interview mit dem Menschen, der am nächsten dran ist an dem Fall.
Mhm.
Und diese Person, die schildert mir dann erstmal die Basisdaten sozusagen, das eigentlich was, also die sagt zum Beispiel, da ist ein 5-jähriges Kind, die Eltern haben ein Wechselmodell und so weiter, das Kind ist mal da, sowas schildert die Person dann. Und dann in der zweiten Runde frage ich die Person, wie sie sich selber der Familie zum Beispiel gegenüber erlebt. Ja? Ob sie da am liebsten das Kind rausnehmen würde, weil das Kind ihr so leid tut, oder ob sie sagt, nee, die Mutter muss damit zurechtkommen oder der Vater muss damit zurechtkommen. Sowas tauschen wir dann aus, die Kollegen hören zu. Wenn wir alle das Gefühl haben, jetzt haben wir den Fall so vor uns und können uns das vorstellen, dann mache ich sozusagen eine Runde durch die 10 Leute, die da anwesend sind, und jeder sagt, was er für Ideen dazu hat. Das heißt, wir diskutieren das nicht, sondern wir teilen uns erstmal alle mit.
Ja.
Und die Person, die zugehört hat, also die am nächsten am Fall dran ist, die sucht sich aus diesen Mitteilungen und Rückmeldungen das raus, was sie am besten für sich umsetzen kann in der Situation.
Mhm. Also es ist quasi so.
Soll ich mal ein Beispiel
machen? Ja.
Ein kleines Beispiel. Eine Kollegin aus dem Jugendamt hatte eine junge Frau, für die sie zuständig war. Diese junge Frau hatte ein Kind, das aus der Familie ihr weggenommen wurde, weil sie eben drogenabhängig ist. Und die war wieder schwanger. Und jetzt hatte die Kollegin von dem Jugendamt total Angst, dass dem Kind irgendwas passiert, wenn diese junge Frau rückfällig werden würde.
Mhm.
Daraufhin hat sie mit der Klientin vereinbart, dass sie alle 2-3 Stunden anruft, auch nachts.
Oh.
Genau.
Ja.
Wir haben schon den richtigen Kommentar gegeben. Das war gut gemeint. Ja, das war gut gemeint. Die Klientin fand das toll. Ja,
klar.
Endlich jemand, der sich richtig um mich kümmert. Aber es war natürlich eine extreme Belastung für die Mitarbeiterin vom Jugendamt und auch für deren Partner natürlich.
Na klar.
Und dann habe ich der die Frage gestellt, ja, nehmen wir mal an, die kriegt das Kind zu Hause, weil Geburt läuft und so. Ja, dann soll die mich anrufen, dann fahre ich auf jeden Fall dahin und helfe der. Das wäre natürlich nicht günstig, wenn man das mal wirklich von außen anguckt, sondern wäre es besser, den Notarzt zu rufen und zu sagen, der kriegt gerade eine junge Frau, ein Kind zu Hause, und es kann sein, dass das schwierig wird, weil es gibt Vorerkrankungen.
Ja.
Aber damit sie besser diesen Abstand davon haben kann, von dem Fall, und gleichzeitig bei dem Fall weiter bleiben kann und sich um die junge Frau kümmern kann, war es eben gut, dass sie das mal erzählt hat, sich Rückmeldungen von den Kollegen geholt hat und zum Beispiel auch gehört hat, Mensch, toller Einsatz von dir. Ja, wirklich ein toller Einsatz, wirklich ein gut gemeinter Einsatz, der aber leider nicht wirklich gut ist. Und die Ahnung, dass das so ist, die hatte sie eigentlich vorher schon selbst. Ja, konnte aber schwer loslassen sozusagen. Und dafür ist Supervision eben ganz gut, dass man sich dann darüber austauscht. Und zum Beispiel war dann für sie die Lösung, sie hat dieser jungen werdenden Mutter die Telefonnummer von der Notaufnahme im Krankenhaus gegeben. Sie hat ihr die Notfalltelefonnummer eines Gynäkologen besorgt und hat ihr gesagt, wir telefonieren jetzt nicht mehr alle 2-3 Stunden, sondern einmal am Tag.
Mhm.
Das war der erste Schritt. Und was passierte? Ja, die junge Frau kriegte das Kind und alles war in Ordnung.
Ja.
Und das wäre vielleicht auch so passiert, aber unsere Kollegin hätte vielleicht in der Zwischenzeit ihre Beziehung selber
riskiert. Ja, ja, ja.
Ihren Schlaf natürlich sowieso, ja.
Ja, ja.
Das ist vielleicht so ein Beispiel für Fallsupervision. Und bei Teamsupervision geht es eher darum, dass sich das Team untereinander klärt und abstimmt und sozusagen alle an einem Strang ziehen und kritische Rückmeldungen auch geteilt werden und man sich gegenseitig unterstützt. Das wäre eher dann Teamsupervision. Und das sind zwei unterschiedliche Aufträge.
Ja, 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 das kann ich nachvollziehen, weil ich habe ja vorhin gesagt, zu Rückenwind, also das hat mich überzeugt, so wie die da so agieren, wie die. Das war auch nicht gekünstelt und nicht gespielt. Also das merke ich. Aber ich habe natürlich auch schon andere Fälle erlebt, ja, wo dann Kollegen im sozialen Bereich sich untereinander irgendwie das Leben schwer machen. Ja. Mhm. Und das finde ich dann im sozialen Bereich, finde ich da diese Menschen nicht am richtigen Platz.
Ja, das könnte man jetzt so sehen, das könnte gut sein. Aber vielleicht gibt es irgendwelche strukturellen Schwierigkeiten auch, die solche Konflikte einladen, könnte man fast sagen.
Mhm.
Ich würde es immer erstmal so sehen, dass eigentlich jeder das Beste tut, was er kann. Jeder führt sozusagen einen eigenen Kampf, könnte man fast sagen. Und der kann natürlich mal so sein, dass man andere da vor den Kopf stößt. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich über Erwartungen und Interessen austauscht und schaut, wie man da gut zusammenkommen kann und auch sich darüber austauscht, was das emotional mit einem macht, wenn jemand anders das kritisch sieht oder ganz anders sieht und einem vielleicht
was gut, nicht zutraut. Gut, dann nenne ich jetzt mal ein Fallbeispiel, wenn ich darf. Ja, gerne. Klient von mir damals, war alles tutti balletti, ich gehe in Urlaub, ruft er mich, Vertretung, Kollegin, ruft er mich an im Urlaub. Das Problem war, er konnte mich anrufen, weil als ich dort angefangen habe, gab es noch kein Handy für mich. Also hatte ich mein Privathandy. Es ist tödlich. Es ist tödlich. Wenn Klienten die Privathandynummer haben. Ging damals nicht anders. Gut. Der rief mich an im Urlaub, total auf ihr Recht, sagte, du, das geht ja nicht. Die ist jetzt hier, die will mir die Bude umstellen. Ist ja wie die Bude. Die will mir die Küche umräumen, weil die will den Kühlschrank woanders hinstellen. Aber das will ich nicht, weil ich will den da stehen haben, wo der immer steht. Und die hat gesagt, ne, der steht doch aber besser da drüben. Sagt er, nee, für mich steht der besser da. Sagt sie, Quatsch, ich räume den jetzt hier um. Und der war auch nicht mehr so fit. Und die war natürlich so, boah, ne? Und dann sag ich, ja, ich habe die jetzt hier rausgeschmissen. Aber die kommen morgen wieder. Ja, da habe ich die Chefin angerufen. Ich sage, du, kannst du dich da mal drum kümmern? Das geht doch nicht. Du kannst doch, die kann doch dem da nicht die Bude umräumen. Das ist doch seine Wohnung. Und wenn der den Kühlschrank, was weiß ich, in den Keller stellt, das wird doch egal. Mhm. Ja. So, ja, das, also, das Problem Beispiel, bei der. Bitte?
Ein schönes Beispiel.
Ja, wie geht man damit um?
Ja, da würde ich ich sage jetzt einfach, was ich denke dazu.
Ja.
Ja, was ich in der Supervision selber natürlich nicht sofort machen würde. Ja, sondern ich würde, meine Denke dazu ist, da ist keine gute Absprache, was man in der Vertretung macht.
Ah, okay.
Ja, macht man zum Beispiel Änderungen in der Vertretung oder nicht? Ja, darf man zum Beispiel irgendeinen Prozess verändern oder irgendeine Entscheidung hinterfragen? Wie ausgewogen das ist das in dem Team? Ja? Einerseits muss natürlich die Vertretung Entscheidungen treffen dürfen.
Ja, ja, klar.
Sonst kann man ja gar nicht arbeiten. Andererseits eine Veränderung zu machen, ohne dass der Kollege mitgedacht wird, also Sie in jetzt in dem Fall, dass er mitgedacht wird, ist natürlich auch nicht gut. Ja? Also da muss man sozusagen einen Weg finden, wo alle Seiten zustimmen können. Jetzt habe ich gehört, da gab es jetzt keine große Krise, warum der Kühlschrank da nicht hätte stehen bleiben können.
Ja, ja, also.
Und den Klienten hat das stark irritiert, dass da eine Veränderung vorgenommen werden soll.
Naja, das war, ist ja weiterführend, das ging schon gegen mich. Ja, dann war ja damals.
Haben Sie das auf jeden Fall erlebt? Sie haben das auf jeden Fall so erlebt.
Ich habe das so erlebt. Genau. Und
es ist ja die Frage, ob die Kollegin oder der Kollege, der Sie vertreten hat, das so gemeint hat.
Ja, ja, hat er. Hatte. Okay. Hatte, ja, ja. Weil dann kam ja nachher die Dokumentation und ich bin ja nur genommen worden als Hilfskraft, mehr oder weniger, mit meiner Ex-In-Ausbildung. Ja. Und da war das mit der Dokumentation. Ich sage, darf ich das überhaupt ausfüllen? Und dann hat die immer gesagt, nee, Thomas, du brauchst du nicht. Du bist doch keine Fachkraft. Und immer so von oben so, du bist doch keine Fachkraft, du bist doch hier nur so und so. Und dann war Teamsitzung. Mhm. Und dann denke ich mir, musst du jetzt mal fragen, ne? Ob ich das jetzt darf oder wer das dann macht oder so. Und dann habe ich zur Chefin gesagt, sag ja, wie, ich habe ja noch eine Frage, so und so, darf ich das denn überhaupt ausfüllen? Ich bin ja auch keine Fachkraft. Da sagt die Chefin, also Thomas, mich eingeschlossen. Wir sind ja alles keine Fachkräfte. Wir haben das studiert, gelernt und gemacht. Du bist hier die Fachkraft. Und da, ich ziehe auch vor dir einen Hut, weil du hast das alles schon durch. Und das ist für mich auch eine Fachkraft.
Ja, eben.
Ja. Und da flog dann die Kinnlade runter von der Kollegin, wie die Chefin dann sowas sagen konnte.
Ja, aber das ist so ein gutes Beispiel, aber war man sich gar nicht einig, auch in der Perspektive auf die Arbeit, die gemacht werden soll, muss. Und auch da über die Verantwortlichkeit, ja, war sich auch nicht klar anscheinend. Also gibt es Dinge, das müsste man thematisieren miteinander und schauen, ob man da zusammenkommt.
Ja.
Das oft gelingt, aber auch nicht immer. Ne? Vielleicht hat sich die Kollegin, die Fachkraft in Anführungsstrichen, vielleicht hat sie sich ja von ihrer Expertise bedroht gefühlt.
Ja, hat sie.
Ja.
Hat sie.
Ja, und dann hat die so entsprechend eben reagiert.
Ja, aber das finde ich immer schade, ja, dass wenn man,
natürlich,
wir werden alle nicht arbeitslos, wenn man, ja, also in dem Bereich zumindest nicht.
Ja.
Ja, also finde ich, wenn das so ein Beweggrund ist.
Wenn man sowas aufgreift und dann, dass praktisch jeder seinen Bereich nachher hat, für den er verantwortlich ist und dann auch da eben die Verantwortung trägt. Und Dokumentation ist ja, glaube ich, was jeder machen sollte, damit es gut eben abgebildet wird, was man da macht und auch jemand das übernehmen kann. Und die Verantwortungsbereiche müssen eben gut abgesteckt sein.
Ja, ist lange her.
Das sind dann Spannungen, das verarbeitet man dann emotional, nimmt man das dann so auf, fühlt sich vielleicht bedroht dann und reagiert dann entsprechend, was die Sache dann eben nicht besser macht. Und dafür ist eine Teamsupervision eben ganz gut, dass man zusammen etwas entwickeln kann, wie versteht man eigentlich die Arbeit. Ja.
Ich werde das demnächst der Chefin da mal, es ist eine Freundin, also sie fühlt sich wahrscheinlich bedroht, weil ich die Chefin kenne. Ja? Und aber mir ist das egal, ob ich die kenne oder nicht kenne. Wir haben alle unsere Arbeit zu machen und die haben wir vernünftig zu machen. Und wenn ich irgendwo was sehe, kläre ich das nicht mit dem Chef, sondern mit demjenigen da vor Ort, ja, mit dem Kollegen. Ja. Und wenn das nicht fruchten sollte, dann muss man halt einfach mal ein Gespräch führen. Ja. Finde ich. Ja, also, aber gut, man weiß ja nicht, was so dahinter steckt. Also, für mich macht das immer mehr Sinn. Jetzt verstehe ich auch so, was es da für Unterschiede gibt, was man da so an also Team- oder Fallbesprechung macht. Das ist schon eine, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, weil wir kennen ja alle unsere Vorgeschichte nicht. Also von dem anderen, ja? Und man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, was den gerade triggert, ne?
Genau.
Ja.
Genau.
Und deswegen macht das jetzt auch auf jeden Fall noch mehr Sinn für mich.
Und ich wiederum mache es auch so. Ne? Ich bin eben in so einem Qualitätszirkel drin, wo wir uns auch wiederum austauschen. Weil ich bin ja auch ein Mensch, der eben genauso getriggert werden kann. Ja.
Ja.
Und da machen wir praktisch etwas, das nennt sich dann kollegiale Supervision.
Ah, okay.
Ne? Also wo man sich gegenseitig sozusagen ein Feedback gibt zu dem, was man da erlebt. Ja.
Jo, ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch ein Lied, was sie uns mitgebracht haben von Eric Clapton. Was steckt da dahinter?
Ja, das, wenn wir das mal, also das ist ein sehr trauriger Anlass, denn als er das geschrieben hat, nämlich der hat seinen kleinen Sohn verloren, der ist verstorben. Und daraufhin hat er dieses Lied geschrieben. Das Lied drückt aber so schön aus, wenn jemand an dich denkt, dann ist das etwas Gutes, dann fühlt man sich irgendwie existent. Ja, man weiß, der andere denkt an einen. Und im Lied geht es ja darum, dass er sagt, wenn wir uns im Himmel treffen, hoffentlich weißt du da noch meinen Namen.
Oh.
Und das finde ich eben sehr, sehr berührend und sehr schön ausgedrückt, ja.
Super. Dann würde ich sagen, Song ab und bis gleich.
Okay.
Ja, Lied ist vorbei und ich verstehe es ja immer nicht so, weil ich durfte ja kein Englisch in der Schule lernen, weil ich in Russisch eine 3 hatte und dann meinte mein Vater, ich soll erstmal das eine richtig lernen, dann kann ich das nächste machen. Ja, und dann kam halt, als ich 19 war, die Wende, da hatte ich was anderes zu tun, als Englisch zu lernen. Ja, das wollte ich, aber die Welt war so groß oder ist immer noch so groß und ist so schön und ich liebe das ja, sag ich mal, unterwegs zu sein, Menschen zu treffen, Menschen kennenzulernen und mich auch mit anderen Kulturen zu beschäftigen, weil es steckt ja immer irgendwo was dahinter. Also meine Lieblingsinsel ist ja La Gomera, wo ich die letzten fünf Jahre die Wintermonate verbracht habe, weil ich war nämlich jetzt 5 Jahre nicht in der Klinik. Sonst war ich jedes Jahr so 6 bis 8 Wochen zum Jahresende immer in der Klinik. So, ne, das war so immer so, naja, das Jahr ist vorbei, hast dann alles geschafft, wie wird's nächstes Jahr, so Abschied, so und dies und jenes. Abschied ist gar nicht so meins. Und da bin ich immer irgendwie so komplett und dann natürlich auch noch das Wetter, ne? Ich bin ja so der absolute Sonnenfreund. Und dann dieses Grau und Grau hier, boah, das macht mich komplett kalitsch und da bin ich nach wie vor immer noch fasziniert, wenn man über, waren Sie schon mal da? Auf La Gomera? Sie waren schon mal da? Also wenn man da so im Norden, sieht man das ja schön, wenn man da über Vallehermoso unten rumfährt, da sieht man das, das finde ich das Beeindruckende, wenn ich diese Terrassen sehe. Ja? Mhm. Also das muss ja Wahnsinn sein, wie die da aus dem Fels da so Terrassen gebaut haben, wo die da irgendwas anbauen. Ne? Das ist so, boah, und das ist so, das ist für mich so meins, wo ich dann auch mit den Leuten da in dieses Gespräch komme, wie die so gelebt haben und viele waren ja vielleicht mal auf Teneriffa drüben, weil sie im Krankenhaus waren oder irgendjemand besucht haben, aber die waren ja teilweise, waren die dann gar nicht auf dem Festland, ja, die wissen gar nicht, was draußen los ist, ja, das ist so schön und dann kommst du mit normalen Spanisch, kommst du auch nicht viel weiter. Da musst du schon Gomerianisch sprechen und da gibt's auch so einen schönen Spruch, also sie sprechen aber ein schlechtes Spanisch, sagt er, nein, das ist ein gutes Gomerianisch. Ja. Ja, und das ist so was mich da so fasziniert. Dieses Jahr bleibe ich hier, weil es ist soweit, also bei mir hat sich dann doch wieder sehr viel aufgestaut und ich brauche einfach mal Ruhe. Ich habe eine Reha angemeldet und warte da halt jetzt drauf. Einfach mal so, wirklich mal so das Handy abgeben. Das liebe ich ja immer so, wenn ich in so einer Klinik war früher, habe ich immer mein Handy abgegeben, dann sind die mir schon hinterhergelaufen. Ja, die wollen sie ihr Handy nicht haben? Sag ich, nein, warum nicht? Sie können es doch jetzt haben. Sag ich, ja, weiß ich. Ich sag, bin ja nicht blöd. Ich sag, aber ich möchte es nicht haben. Ich möchte hier eine Therapie machen. Ich möchte meine Ruhe haben. Ich möchte mit keinem telefonieren. Ich möchte keinen Fernseher gucken. Ich möchte nichts. Ich möchte keinen Computer. Ich möchte hier einfach zur Ruhe kommen. Mehr möchte ich nicht. Ja, das ist so. Naja, mal gucken, wie wir das schaffen. Aber wir schaffen das. Und das Faszinierende ist immer, wenn ich jetzt Leute treffe und die fragen, oh, wie geht's? Und ich sage, richtig gar nicht gut. Und da gucken die mich an und sage, ja, aber bin da entspannt. Ich weiß ja, nach jedem Hoch und Tief kommt und auch kommen kann. Und nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Muss da ein bisschen was dafür tun, ja. Also ich sage mal, das ist ja auch das Schöne so an Therapien, wenn man Strategien für sich entwickelt, wo man einfach sagt, ja, ich akzeptiere das jetzt. Ich kann es jetzt erstmal so nicht ändern, ja. Und ich muss halt gucken, wie ich jetzt, wenn ich in eine Situation komme, das darf sein, und wie ich auch wieder rauskomme, ja. Und das finde ich auch mit dem Alkohol so, ja. Weiß ich noch so die ersten 1, 2, 3 Jahre, dann, wenn ich mich immer so gefreut habe, dann haben die Leute geschrieben, ja, es ist erst 2 Jahre her, geht's schon, ja. Denk mal, seid ihr jetzt neidisch oder was? Ja. Und jetzt so nach 7 Jahren, da bin ich jetzt noch relaxter, weil ich ja immer gesagt habe, ja und das kann doch auch wieder passieren. Es kann ja mal irgendwas sein, irgendein Auslöser, der mich jetzt dahin bringt. Das ist ja, ja. Und das darf auch sein, glaube ich. Weil ich habe ja dann wieder die Hebel, wo ich einfach sagen kann, okay, es ist jetzt passiert, aber ich weiß, was ich jetzt machen muss, um da wieder rauszukommen. Ja? Weil früher hat mal jemand gesagt, wie heißt das hier, Quartalstrinken, so alle, was weiß ich, macht ein Freund von mir, geht gar nicht gut. Also ich habe das früher auch so mal so überlegt und aber den seine Geschichte, der hat dann auch noch jemanden kennengelernt, eine Frau, die hat dann eine Klinik kennengelernt, die auch ein Suchtproblem hat. Ja, und die machen das jetzt, dieses Quartalstrinken, so alle 6 Wochen trinken die was am Wochenende. Also, aber versetzt. Aber versetzt, Herr Obendieck.
Das wäre auch eine schöne Idee, ne? Alle 6 Wochen nennt sich dann Quartalstrinken. Bei mir ist ein Quartal 3 Monate.
Nee, die machen das alle 6 Wochen?
Das wäre ja kein Quartalstrinken.
Ja, weiß ich auch nicht, warum die das machen. Die haben das irgendwie so in der Klinik festgelegt. Die machen das nicht zusammen. Mhm. Immer im Wechsel, alle 3 Wochen. Und dann zoffen die sich so richtig, wenn die was gesoffen haben. Da kommst du gar nicht zur Ruhe. Ja, wir sind doch bald am Ende, aber ein Thema haben wir ja noch. Also ich habe noch ein Thema. EMDR ist eine Traumatherapie. Trauma ist ja auch so eine Sache. Ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn ich einen schweren Verkehrsunfall vor mir habe oder bin damit beteiligt, das ist jetzt ein Trauma. Aber ich war Anfang des Jahres, habe ich mit jemandem gesprochen und habe gesagt, Mensch, du, ich schlafe immer bloß so 2-3 Stunden, manchmal 2-3 Tage nicht. Er sagte, ja, geh mal da und da hin. Da war ich auch. Ich hatte das ähnliches Problem. Das liegt hier irgendwie am Brustkorb und so weiter. Das ist eine sogenannte Lomi-Lomi-Massage. Die haben die entwickelt. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal was gehört haben. Lomi-Lomi.
Ja, ich kenne mich nicht aus, aber ich habe es schon mal gehört.
Mhm. So, und dann bin ich dahin wegen meinem Schlafproblem. Und dann war noch jemand da, also die sprach Englisch, und da war aber noch jemand da, die hat auch diese Ausbildung und die hat das übersetzt. Und dann machte die erstmal so Mund auf und sollte mal ach, ach machen. Dann hat die nach dem Zäpfchen geguckt hinten. Wenn das gerade geht, dann ist mit deinem Vagusnerv alles in Ordnung. Schlägt er nach links, hast du da ein Problem oder schlägt nach rechts. Und dann fing die da an mit die eine immer so im Nackenbereich hier unten machte und schickte die andere immer irgendwie so an meinem Körper hoch und runter. Und irgendwann, nach einer halben Stunde, ist die auf der anderen Seite unten an der Wade. Und dann fragt die, was ich 2006 für ein Trauma hatte. Traumatisches Erlebnis. Fiel mir in dem Moment, ich war im Trance, da irgendwie voll benebelt, fiel mir nie ein. Ich sage, naja, ist nicht schlimm. Und das hing so fest, die hing nachher zu dritt an. Dann kam der Chef noch. Das hat sich so manifestiert, irgendwie unten, richtig so im Fußgelenk. Mhm. Dann habe ich meine Mutter angerufen. Ich sage, du, was war denn 2006? Weiß ich gar nicht. Was war denn da? Und dann sagt die irgendwann, das ist deine Oma gestorben. Mhm. Sag ich, das soll jetzt ein traumatisches Erlebnis gewesen sein? Ich war traurig, aber meine Oma, die habe ich im Krankenhaus verabschiedet, da habe ich irgendwas gespürt, ich wusste nicht, weil ich kannte es nicht. Die hat bloß gewartet, bis alle da waren, sich verabschiedet haben und dann ist die eingeschlafen.
Ja.
Und das fand ich im Nachhinein, als ich die Erkenntnis hatte, eher als angenehm. Mhm. Weil ich dachte, die Frau ist glücklich von dieser Erde gegangen.
Ja, ja.
Und da frage ich mich jetzt, warum ist das ein Trauma gewesen? Weil ich glaube ja auch, dass ich wesentlich mehr Traumas habe, aber ich erkenne das als solches nicht. Wie erkennt man das denn?
Ja, ein Trauma heißt ja, dass etwas passiert ist und man das nicht gut verarbeitet hat. Und letztlich meint man mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, ja, das wäre ja praktisch eine Diagnose, die jemand hat, dass das unverarbeitete Trauma im Alltag einschränkt. Zum Beispiel jemand, der nicht mehr Auto fährt, nachdem man einen Unfall hatte.
Ja,
Und man ist
das kann ich nachvollziehen.
nicht mehr.
Das.
Ja, sowas, ne? Oder weil jemand, der bei einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung wäre, das jemand, der vielleicht von den Erwachsenen schlecht behandelt wurde und deswegen Nähe nicht aushält. Ja, da geht der Puls gleich hoch und gibt gleich eine Stressreaktion. Also der Vagus ist da, wie die Kollegen da schon richtig gesagt haben, stark beteiligt. Und das sagt aber, die posttraumatische Belastungsstörung sagt weniger was über das Ereignis aus, als eher über die Verarbeitung. Ja, wir kennen ja auch die Situation, dass Menschen was Schlimmes erlebt haben, aber das gut verarbeitet haben.
Ja.
Wir Menschen verarbeiten krasse Erlebnisse besser, wenn wir das mit jemand zusammen erlebt haben. Ja, und nicht, wenn wir alleine sind. Oder wenn wir nach diesem starken Ereignis jemand haben, der sich um uns kümmert und uns glaubt, zum Beispiel. Ne? Bei sexuellen Übergriffen ist das zum Beispiel der Fall, wenn da Kindern nicht geglaubt wird, dann verarbeiten die das schlecht. Ja, wenn zum Beispiel denen unterstellt wird, sie würden lügen oder sowas. Dann kann es zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen. Und dazu gehören bestimmte Kriterien, zum Beispiel Vermeidungsverhalten. Ja, jemand fährt nicht mehr Auto zum Beispiel oder jemand kann Nähe nicht mehr aushalten. Ja. Und dann kann man dazu eine Behandlung machen und die Behandlung hat das Ziel eben, dieses Ereignis so gut zu verarbeiten, dass es einen im Alltag nicht mehr behindert. Das heißt, man vergisst das nicht, aber man kann sein Leben wieder fortsetzen. Und die Therapieform, dieses EMDR, diese Therapieform nutzt ein Phänomen, was eine amerikanische Psychologin vor ein paar Jahrzehnten entdeckt hat, nämlich dass wir im Traum ja unsere Augen bewegen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben bei jemand. Wenn jemand träumt, dann
Ja,
bewegt er die
ja.
Augen immer hin und her. Ne? Früher hat man gedacht, man folgt im Traum irgendeinem Ereignis oder so.
Ja.
Nee, die Augen bewegen sich wirklich nur hin und her. Diese Phase nennt man Rapid Eye Movement. Gibt sogar eine Band, die sich danach benannt hat, REM. Ne?
Ja.
Ja, die heißen
Ja.
ja REM, also die REM-Phase würde man
Ja.
in Deutsch jetzt sagen. Und das hat die Psychologin beobachtet, dass nämlich Menschen, die träumen und diese Augenbewegung machen, den Alltag besser verarbeiten im Traum. Und dann hat sie gesagt, ja, warum soll man das nicht bewusst machen, die Augenbewegung? Und hat daraus eine Therapieform entwickelt, wobei auch diese Augenbewegungen vorkommen. Aber dazu gehört ein ganzer Prozess. Also
Naja, ich hätte das
ja,
eh.
das ist ein relativ langer einzeltherapeutischer Prozess eben. Und das EMDR, diese Abkürzung, da steckt dieses mit den Augenbewegungen drin. Eye Movement Desensitization Reprocessing, also
Ja,
heißt das auf,
das.
ausgedrückt. Also Augenbewegungs-, Reprozessierungsprozess könnte man sagen. Und man hat eben gesehen, dass etwa 60% der Patienten, die diese Therapieform bekommen, bei einer posttraumatischen Belastungsstörung darauf ansprechen. Die
Okay.
anderen 40% nicht. Aber die 60% sprechen darauf an und es gibt so gut wie keine Nebenwirkungen. Wenn man die Therapie richtig macht, natürlich, ne?
Auf was muss man da achten? Also, wenn ich jetzt einen Therapeuten aussuche?
Ja, dass der eben eine entsprechende Ausbildung
Ja.
hat, ne, in EMDR und von einem, es gibt so ein großes, sehr großes deutsches Institut, EMDR Deutschland nennt sich das, da sitzt ein Dr. Arne Hoffmann drin, der ist der Chef von diesem Institut und auch derjenige, der in der Kommission sitzt, die Behandlungsverfahren zertifiziert und der hat Therapieverfahren im Grunde in Deutschland sehr verbreitet und hat sich da sehr für eingesetzt. Und von so einem Institut sollte jemand, bei so einem Institut sollte jemand seine Ausbildung gemacht haben. Ja.
Ja, ich meine, ich frage ja schon so, das ist ja, also ist ja schon was sehr speziell ist und ich weiß noch, wo ich das erste Mal
Ja.
bei einem Hypnotiseur war. Da habe ich mir auch erstmal den seine ganzen Zertifikate angeguckt. Und
Ja,
naja.
man könnte denken, das hätte was mit Hypnose zu tun. Hat es aber nicht wirklich. Es wirkt so ein bisschen so, aber man ist, also bei meiner Ausbildung haben wir das auch mit uns selber gemacht. Also die Therapie bei uns selbst angewandt. Und ich hab selber ein paar Beispiele in meinem Leben gehabt, wo es sich gelohnt hat, dass ich da EMDR zu gemacht habe. Zum Beispiel einen schweren Autounfall oder auch eine Verletzung. Ich habe eine ziemlich tiefe Narbe an der Innenhand, an meiner Innenhand, wo ich immer ein komisches körperliches Erleben hatte. Immer wenn ich habe mir das zugezogen, weil ich ein Kellerfenster zugedrückt habe, und zwar auf der Scheibe. Dabei ist die Scheibe geplatzt und ich habe mir einen ziemlichen Schnitt in der Handinnenfläche zugezogen. Und danach hatte ich immer folgendes körperliches Erleben. Immer wenn ich ein gekipptes Fenster zugemacht habe, dann habe ich am rechten Arm eine Gänsehaut bekommen, am linken nicht. Obwohl ich wusste, dieses Fenster kann jetzt nicht kaputt gehen, weil du machst es am Rahmen, drückst es zu oder es ist eine Doppelglasscheibe oder so, ne? Also mein Kopf wusste, dass die Gefahr nicht da ist, aber mein Arm hat sozusagen die Gefahr noch gesehen. Und dann habe ich da im Rahmen der Ausbildung EMDR zugemacht. Seitdem habe ich das nicht mehr. War jetzt nichts, was mich besonders gestört hat, aber was ich ein ziemlich komisches Phänomen fand. Und
Ja, das.
in der Sitzung geht man eben dieses ganze Erleben durch. Und Sie kennen das sicher auch von Menschen, die etwas Schlimmes erlebt haben. Die können einem zum Teil erzählen, was passiert ist, aber zum Teil auch nicht. Und zum Teil ist die Erinnerung gar nicht bewusst. Und viele erzählen auch gar nicht, was danach passiert ist, sondern nur bis zu diesem schlimmen Moment zum Beispiel. Und im EMDR versucht man eben, das alles bewusstseinsfähig zu machen und dann mit dieser Methode die Augen so hin und her zu bewegen, während man an dieses Ereignis denkt oder sich das vorstellt. Dadurch verarbeitet unser Gehirn eben dieses Ereignis besser.
Ja, ich hatte das gelesen, weil Sie ja vorhin auch sagten, es ist ein etwas längerer Prozess. Da wird ja erstmal eine Anamnese gemacht, dann wird eine Planung draus gemacht, dann wird vorbereitet, Bewertung der Erinnerung.
Richtig, richtig.
Das in.
Und Sicherheit wird hergestellt, ne? Dass man sich sicher fühlt in der Situation, wo man da ist. Und wie gesagt, der Arne Hoffmann, der von diesem EMDR-Institut, der ist der Leiter, der ist jetzt schon ein bisschen ausgestiegen, weil er auch etwas älter ist, aber der ist derjenige, der das in Deutschland sehr, sehr verbreitet hat. Und das kann man nur sagen, tolle Arbeit, tolle Sache, ja. Da wird Menschen geholfen, die sonst nicht wüssten, wo sie an wen sich wenden sollten.
Ja. Und ich meine, ich habe mal, als ich 2011, glaube ich, zur Reha war, da war auch so ein Standpunkt, auch Standort, das hieß, da ist das blaue Haus, es war aber gelb. Ich habe das ewig gesucht. Das war ein Stützpunkt, da kamen alle von der Bundeswehr, die in Afghanistan waren. Ja?
Ah ja, okay.
Ja, und deswegen blaues, es hieß blaues Haus, aber es war gelb. Ich habe das Haus ewig gesucht. Und da hab ich junge Soldaten, Soldatinnen gesehen, die waren fertig mit der Welt. Die waren echt, echt fertig. Ja?
Genau, praktisch an diesen Leuten hat die Frau Shapiro, die das entwickelt hat und erfunden hat, die hat das an Vietnam-Veteranen, ja, also junge
Ha?
Männer, die aus dem Vietnamkrieg kamen, mit denen zusammen hat die das entwickelt.
Okay.
Und da haben sie schon also haben sie schon eine Gruppe von Leuten erwähnt, für die dieses Verfahren genau das Richtige ist. Und da geht es nicht darum, dass man über alles redet, was da passiert ist. Das kann man machen, aber das ist gar nicht unbedingt notwendig. Aber dass man eben Stück für Stück diese Erlebnisse verarbeitet, das ist das Ziel dieser Arbeit.
Und was mache ich jetzt, wenn ich gar nicht weiß, dass ich ein Trauma habe? Also wie soll ich zum Beispiel, ich wäre jetzt nie irgendwie auf die Idee gekommen, also für mich war das meine Oma ist friedlich eingeschlafen. Da komme ich ja gar nicht drauf.
Ja, sie hätten gar nicht die Idee, dass sie ein Trauma haben, ne? Sie müssten ja praktisch Einschränkungen haben. Es gibt ganz knallharte Kriterien sozusagen, die für eine posttraumatische Belastungsstörung wichtig sind, wenn diese Diagnose vergeben werden sollte. Zum Beispiel so etwas wie Flashbacks, ja, also dass sie plötzlich wieder irgendein Gefühl haben, was dazu gehört. dann Vermeidungsverhalten. Ich weiß nicht, gehen Sie auf den Friedhof, können Sie auf den Friedhof gehen, das Grab der Oma besuchen? Es gibt Leute, die könnten das nicht, ja.
Also ich bin jetzt nicht der Friedhofsgänger,
Aber Sie könnten es.
aber jedes Mal, wenn ich auf diesem Friedhof bin, wo meine Oma, mein Opa, mein Vater liegt, dann gehe ich da schon vorbei. Ja,
Na ja.
und stehe da und halte da ein bisschen inne, 5 Minuten, was weiß ich, wie auch immer, kuller ein paar Tränchen vielleicht, je nachdem, wie ich gerade den Tag drauf bin. Meine, ich komme ja gerade von der Beerdigung, aber dass ich da jetzt so, wie das früher so war, dass da Familien da Pläne gemacht haben, wer wann fürs Grab zuständig war, nö, das ist jetzt nicht so
Ja,
meins.
das ist aber keine Traumareaktion sozusagen, ne? Also die Kriterien sind relativ einfach. 6 Monate nach dem Ereignis, wenn danach noch Sachen auftreten, wie zum Beispiel, dass man sich durch irgendwas Konkretes getriggert fühlt, dass man etwas innerlich wiedererlebt, ja, wie der genau das Gefühl hat, man ist genau wieder in der Situation, dass man Situationen vermeidet, dass man negative Gedanken und Gefühle hat und dass man übererregt ist, ja, dass man also dass auf der Puls hochgeht und so weiter. Das sind Kriterien für eine posttraumatische Belastungsstörung. Wenn die nicht da sind, dann hat man dieses Ereignis, was andere dann vielleicht Trauma nennen, dann hat man das gut verarbeitet und das ist auch okay. Dann braucht man auch keine Behandlung dazu.
Okay. Ja, ich hatte jetzt nur gedacht, nicht, dass ich ja, na, ich habe ja viel erlebt in meinem Leben, ne? Also, da kann schon mal das eine oder andere sein. Und das hat mich jetzt, denke ich mir jetzt, da mussten doch mal fragen.
Da gibt es Tests zu, die man machen kann. Ne? Da kriegt man einen Fragebogen, da muss man, beantwortet man Fragen, die auch ein bisschen, sag ich mal, so sind, dass man nicht gleich drauf kommt. Aber da gibt es Fragebögen, die man ausfüllen kann und die müsste eigentlich so gut wie jeder Kollege, Kollegin sich besorgen können.
Ja, ich habe jetzt erstmal mit meiner.
Gibt sogar manche im Internet, gibt es sogar Fragebögen.
Ja, ne, wenn möchte, wenn würde ich schon dann auch mit meiner Psychologin zusammen
Eben.
mal machen, weil das, weil sonst, nee, ich sollte schon, sowas sollte man, glaube ich, meines Erachtens nicht selbst
Nee,
irgendwie
genau, das würde
so.
ich auch so sehen. Ja? Ja. Gibt so Selbsttests im Internet,
Ja.
die sind erstmal ganz okay, die sind jetzt nicht schlecht oder so, ne? Aber nee, die sind nicht sehr aussagekräftig. Besser ist das, wenn das ein Fachmann, eine Fachfrau macht,
Genau.
die auch einen Test einsetzt, der sozusagen den Standards entspricht, die da angesetzt werden und die den dann auswerten und dann mit einem das bespricht.
Ja, ich kümmere mich jetzt erstmal um meinen ADHS.
Genau.
Ja, und
Das Erste zuerst.
das Erste zuerst, genau, und Stück für Stück. Ich meine, ich will ja 100 werden. Ja, deswegen
Das
gucke
ist ein
ich
guter
ja.
Plan.
Bitte?
Das ist ein guter Plan.
Ja, das fing an, als ich 47 war, dann fing schon die ersten an, alter Sack. Ja, dann habe ich immer gesagt, wieso? Ich sage, ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft. Wie die Hälfte? Ich sage, ich will 100 werden. Ja, dann gibt es so ganz blöde, Entschuldigung, aber es gibt ganz blöde, die sagen, woher willst du denn wissen, dass du 100 wirst? Sag ich, das weiß ich doch nicht. Ja, warum sagst du es denn? Sag ich, ich habe was ganz anderes gesagt. Ich sage, ich möchte 100 werden. Ja,
Genau.
sage ich, und wenn ich jetzt so weitermache, wie jetzt? Sag ich, da wäre ich gerne 50. Ja, ja, ist ja so, ja. Ich sage, ich muss schon irgendwo was mit der Ernährung tun, mit meinem Stresslevel, den ich habe, mit meiner Hyperaktivität. Ich habe es damals immer so genannt, ne? So Hans Dampf allen Gassen. Oder der lacht noch, wenn's Haus brennt. Ne? Ich sage, ich, also, das ist das Ziel und das passiert ja alles im Kopf. Ja, das hatte ich ja nun schon verstanden, ja. Das ist ja auch eine schöne Aufgabe. Ja, finde ich sozusagen, okay, was kann ich denn jetzt noch zu ändern, um halt einfach noch das Leben zu genießen. Ja, und also Angst vorm Tod habe ich nicht. Wenn es soweit ist, ist es soweit. Ich habe viel erlebt, noch nicht alles, aber ja, von daher,
Wir arbeiten dran.
wir arbeiten dran.
Genau.
Ja, mein lieber Herr Ohmdig, wir sind am Ende mit der Sendung. Ich hatte Ihnen ja versprochen, bei mir ist das immer so, der Protagonist, Protagonistin hat das letzte Wort und das übergebe ich Ihnen jetzt.
Ah ja, okay. Aha.
Wie fanden Sie es? Was,
Also vielen Dank erstmal für den anregenden Austausch. Und das bestätigt nochmal so ein bisschen etwas, was ich für wichtig halte und auch so eine Art Lebenselixier darin sehe, nämlich, dass Menschen Menschen brauchen, dass Menschen sich mit Menschen austauschen. Sonst sind wir eben immer noch unvollständig, wenn wir nicht uns unserem Gegenüber sozusagen zumuten und umgekehrt auch, wenn sich das Gegenüber nicht uns zumuten kann, dann sonst fehlt uns was. Und das halte ich für ganz wichtig. Und deswegen finde ich so Sachen, wie Sie jetzt hier machen mit dem Radio, und da hören ja Leute zu, die dann wieder dazu, denen dann wieder was dazu einfällt und die Ideen dazu bekommen und sich vielleicht gesehen fühlen dann. Und genauso geht es Ihnen hoffentlich und mir auf jeden Fall auch.
Ja.
Vielen Dank für Ihre Einladung.
Ich danke Ihnen, dass Sie so spontan auch zugesagt haben. Und das war jetzt ein schöner Satz, den werde ich mir einrahmen. Menschen brauchen Menschen. Das frage ich mich immer, warum alles digitalisiert werden soll, weil Menschen brauchen Menschen. Das war ein schöner Schlusssatz. Ich bedanke mich. Alles Gute für Sie. Wir hören und sehen uns.
Ja, Ihnen auch.
In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Danke.
Ja, danke.
Ciao.
Tschüss.